Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks, ich grüße Sie. Mitte Juli jährt sich die Flutkatastrophe, die in Deutschland vor allem Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verwüstet hat. Die Aktion Deutschland hilft zieht heute eine Zwischenbilanz, dazu gleich mehr. Außerdem das schwierige Verhältnis des SPD-Ortsvereins Hannover-Oststadt-Zoo zu seinem prominenten Mitglied Gerhard Schröder, dem der Parteiausschluss droht. Und in Schleswig-Holstein haben CDU und Grüne sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und stellen ihn vor. Am 14. und in der Nacht zum 15. Juli des vergangenen Jahres fielen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen innerhalb von 24 Stunden bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter. In der Folge kam es zu Sturzfluten und starken Überschwemmungen. Die Flutkatastrophe kostete allein in Deutschland mehr als 180 Menschen das Leben. Viele Häuser wurden vom Wasser beschädigt, unterspült oder ganz fortgerissen. Auch Brücken, Bahnstrecken und Straßen wurden zerstört. Der Rückversicherer Munich Re hat die Schäden in Deutschland insgesamt auf 33 Milliarden Euro beziffert. Die Hilfsbereitschaft in Deutschland war groß und auch gespendet wurde großzügig. Die Aktion Deutschland hilft hat heute in Berlin über die Unterstützung für die Opfer berichtet. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak war dabei.
Es war die größte Naturkatastrophe seit der Sturmflut in Hamburg 1962. Knapp ein Jahr danach ist die Ahr wieder ein kleines, unschuldiges Flüsschen, sagt Manuela Rosbach, Vorständin der Aktion Deutschland hilft.
Wenn Sie heute mit uns zur Ahr fahren und sich den Fluss angucken, können Sie nicht nachvollziehen, was damals passiert ist. Und das macht diese Katastrophe für alle, auch für die Betroffenen, so unfassbar.
Die Aktion Deutschland hilft, ein Zusammenschluss von über 20 Wohltätigkeitsverbänden, hat 282,2 Millionen Euro an Spendengeldern für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einwerben können. Bundesweit kam die Summe von 567 Millionen Euro zusammen. Damit kann allerdings nur ein Bruchteil der entstandenen Schäden ausgeglichen werden.
Es wurde irre viel geleistet, aufgeräumt und trotzdem hören wir immer wieder, ja, bei mir ist noch nichts angekommen. Ja, es dauert etwas länger. Wir wissen aus Erfahrung von 2002 und 2013, dass man in dieser Phase jetzt Ausdauer braucht, eher Marathongedanken. Wir wissen aber auch, es kann funktionieren,
sagt Manuela Rosbach. Um die finanzielle Unterstützung für die Flutopfer zu koordinieren, haben die Hilfsorganisationen eine Datenbank aufgebaut. Es soll niemand vergessen werden, aber es soll sich auch niemand ungerechtfertigt bereichern.
Es besteht die Möglichkeit, dass jemand nicht gefunden wurde oder sich nicht auf den Weg begeben hat. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen gesagt haben, wir haben noch gar nichts bekommen. Und dann haben wir in der Datenbank nachgeguckt und dann gab es doch was.
Dabei sei die direkte finanzielle Hilfe nicht für alle das Wichtigste. Knapp ein Jahr nach der Katastrophe rückt die Beratungstätigkeit in den von den Wohltätigkeitsorganisationen gegründeten Fluthilfebüros immer stärker in den Mittelpunkt. Rechtliche Beratung bei Auseinandersetzungen mit der Versicherung zum Beispiel oder auch psychosoziale Unterstützung. Zum Beispiel Hilfe bei der Suche nach Therapeuten, erzählt Edith Wallmeier, Vorstandsvorsitzende der Aktion Deutschland hilft.
Wir hatten die ersten Starkregen vor ungefähr 4 Wochen in der Region. Da waren die ersten Häuser, die gerade den Estrich auch wieder neu hatten, standen wieder unter Wasser. Man mag sich gar nicht vorstellen, was das für ein Trauma wieder für die Betroffenen ist. Es gibt Kinder, die können nicht mehr baden. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vorm Duschen, weil sie einfach so traumatisiert sind durch die Wassermassen, die sie auch so überraschend dann am Ende getroffen haben. getroffen haben.
Für viele stellt sich jetzt die Frage, bauen wir unser Haus wieder auf? Und wenn ja, an welcher Stelle? Von oben herab den Betroffenen den Wiederaufbau ihres alten Hauses zu verbieten, weil es möglicherweise von einer neuen Flut getroffen werden könne, sei falsch. Davon ist die Vorstandsvorsitzende der Aktion Deutschland hilft überzeugt. Die Entscheidung müsse mit den Betroffenen gemeinsam fallen.
Wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, wir werden gehört. Das ist das eine. Und das andere auch, man darf nicht unterschätzen, die dörflichen Strukturen, die müssen zusammenbleiben. Das ist tatsächlich überhaupt nicht zu unterschätzen. Die Menschen haben jahrzehntelang dort miteinander gelebt und möchten das auch weiterhin tun. Und vor dem Hintergrund ist es dann wichtig, dass man, wenn man nach Ersatzgrundstücken sucht, die bebaut werden können, dass man diesen Dorfzusammenhalt dann auch wirklich weiterhin stärkt und die Menschen dabei begleitet. Das ist ganz wichtig.
Die Hilfsorganisationen sehen Deutschland schlecht vorbereitet auf kommende Naturkatastrophen. Wie verhält man sich bei Starkregen? Was gehört in einen Notfallrucksack? Und was bedeutet welches Sirenenzeichen? Die Antworten auf diese Fragen müsse jeder kennen.
Claudia van Laak über die Aktion Deutschland hilft nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr. Gerhard Schröder und die SPD. Das war ohnehin oft keine leichte Beziehung. Die Agenda 2010 hat viele verprellt. Für einige war er ohnehin der Genosse der Bosse. Was das Verhältnis zwischen dem Altkanzler und seiner Partei nun aber heftiger als alles andere zuvor zerrüttet hat, ist, dass er sich die falschen Bosse ausgesucht hat. Die Bosse russischer Staatskonzerne nämlich. Dass Schröder auch nach Russlands Überfall auf die Ukraine an seinen Lobbyposten in der russischen Energiewirtschaft festgehalten hat, das könnte ihn nun seine Mitgliedschaft in der SPD kosten. Zumindest wenn es nach einer Reihe von Ortsverbänden geht. Sie haben den Antrag gestellt, ihn aus der Partei auszuschließen. Wie man darüber in Schröders SPD-Ortsverein denkt, das weiß unser Landeskorrespondent Bastian Brandau. Er hat die beiden Vorsitzenden getroffen.
Sonntag, Ausflugszeit. In Hannover ist die Eilenriede ein beliebtes Ziel, der große Stadtwald im Osten der Stadt. Prägend auch für seinen SPD-Ortsverein, sagt der Anwalt Michael Sandow, grauer Bart, schwarzes Käppi und Poloshirt.
Also das ist ja eine Wohlfühloase für die gesamte Stadt. Und wir sind froh, dass wir hier leben, wohnen und uns politisch engagieren können.
Hannover Oststadt Zoo heißt der Ortsverein, dem Sandow als Teil einer Doppelspitze vorsitzt. Ein Ortsverein wie viele, aber eben auch einer mit einem prominenten Mitglied, Gerhard Schröder. Die meisten im Viertel dürften das Haus kennen, in dem der Altkanzler in der Nähe der Eilenriede lebt. Und natürlich sei Schröder auch Thema in seinem Ortsverein, sagt Michael Sandow. Der Nachbar und Genosse Schröder war Oppositionsführer im Niedersächsischen Landtag, wurde 1990 Ministerpräsident, 1998 Kanzler.
Eine Kanzlerschaft mit Licht und Schatten. Er hat große Verdienste nun auch sich für Deutschland erworben, insbesondere mit dem Nein zum Irakkrieg und zum Beispiel der Staatsbürgerschaft, die Umstellung vom Bluts- zum Geburtsprinzip oder auch die Einführung der Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare. Das sind Meilensteine gewesen, die er vorangebracht hat. Und wir bedauern im Ortsverein sehr, dass er quasi jetzt seine eigenen Verdienste mit seinem Verhalten etwas minimiert in der Außendarstellung.
Soweit, dass 17 SPD-Gliederungen, also Ortsvereine oder Kreisverbände, einen Antrag auf Parteiausschluss gestellt haben. Im Ortsverein Hannover Oststadt Zoo habe man dies ebenfalls diskutiert, sich aber dann dagegen entschieden. Und das finde sie auch richtig, sagt die Ortsvereins-Co-Vorsitzende Janina Schlüter, studierte Biologin, die in der Industrie arbeitet.
Was die Parteiordnungsverfahren angeht, gehe ich davon aus, dass sie nicht erfolgreich sein werden, weil man, denke ich, schon mal gesehen hat, wie hoch die Hürden sind, die an solchen Verfahren angelegt werden. Und ich muss gestehen, ich denke auch, es ist nicht der richtige Grund, ihn auszuschließen. Also dann hätte man auch vor 16 Jahren schon sagen können, jetzt machen wir ein Parteiordnungsverfahren. Da gab es die Ämter auch schon.
Altkanzler Gerhard Schröder, für sie eine Privatperson.
Der ist jetzt bei uns im Ortsverein nicht aktiv und ich habe nicht den Eindruck, dass die SPD insgesamt für Gerhard Schröder noch ein großes Thema ist. Insofern ist Gerhard Schröder auch für mich nicht ein großes Thema.
Auch sein Ortsverein hat sich unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine von Gerhard Schröder distanziert, ihn per Aufruf auf der Website zum Rücktritt von seinen russischen Lobbyämtern aufgerufen. Michael Sandow fasst die Stimmung zusammen.
Im Hinblick auf die Verurteilung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges sehr, sehr einhellig. Und dass man mit solchen Regierungen und Strukturen noch eng verbunden bleibt, stößt auf grandioses Unverständnis. Wir hatten gehofft, dass er möglicherweise auch die Größe hat, dann von sich aus eine Entscheidung zu treffen und sich ins Private zurückzuziehen. Das hat er jetzt nicht getan. Gut, dann ist das so.
Nein, Verständnis gäbe es auch in Schröders Nachbarschaft keines für sein Festhalten an Wladimir Putin, sagt Janina Schlüter.
Ich habe jedenfalls in der Zeit, jetzt bin ich auch erst 2 Jahre wirklich aktiv dabei, in der Zeit nichts erlebt in Richtung, das ist unser alter Kumpel Gerd, jetzt müssen wir den verteidigen. Nein, das ist ein Genosse, ja, aber das, was er an Ämtern, an Lobbyämtern kann man ja sagen, da hat, das ist für die Sozialdemokraten an sich eher schwierig. Würde ich jetzt mal behaupten, jedenfalls für die allermeisten von uns.
Jetzt also das Parteiordnungsverfahren. Der Anhörungstermin dafür musste zum 2. Mal aus Krankheitsgründen verschoben werden. Er soll nun Mitte Juli stattfinden. Auch ein Berufungsverfahren in der nächsten Instanz wäre möglich. Denkbar also, dass sich das Parteiordnungsverfahren gegen Gerhard Schröder hinzieht, wenn die niedersächsische SPD im Wahlkampf steht. Bei der Landtagswahl im Oktober will SPD-Ministerpräsident Stefan Weil sein Amt verteidigen. Dass der prominente Genosse und Russland-Lobbyist Schröder der SPD dabei zum Nachteil werden könnte, das bezweifelt man im SPD-Ortsverein Hannover-Oststadt zu.
Ich glaube, da muss man berücksichtigen, auch Gerhard Schröder, der hat ja 1990 die Landtagswahl eben auch mit der Forderung der Lernmittelfreiheit gewonnen. Und genau dasselbe Thema steht jetzt auch wieder an. Die SPD möchte die Lernmittelfreiheit insbesondere auch digital einführen in Niedersachsen, wo ja CDU und FDP unter Christian Wulff die Lernmittelfreiheit in Niedersachsen abgeschafft hatten. Das ist eine Frage der Kerngerechtigkeit und deswegen sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir die Wahl eben auch erfolgreich werden gestalten können.
Kostenlose Schulbücher gegen Russland-Lobbyismus. Gerhard Schröder mag abgeschrieben sein, aber seine Ideen von damals sollen die SPD auch heute zum Sieg führen. Bastian Brandau berichtete. Eigentlich hätte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther wohl lieber mit der FDP regiert. Die sei seinen Positionen und denen seiner CDU näher, sagte er, wenn die Liberalen nur nicht so schlecht abgeschnitten hätten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Eine Neuauflage der bisherigen Jamaika-Koalition war auch gescheitert und 6 Wochen nach der Wahl steht nun der Koalitionsvertrag mit den Grünen, die Günther für ihren Pragmatismus schätzt, aber ebenso fürchtet, weil sie damit auch fürs CDU-Klientel immer wählbarer werden. In diesen Minuten sind die angehenden schwarz-grünen Koalitionäre in Kiel beisammen, um ihren Vertrag noch einmal der Hauptverhandlungsgruppe vorzulegen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar ist dabei und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Jörn Schaar, was ist denn schon bekannt über die Inhalte des Vertrags?
Ja, seit ein paar Minuten liegt er hier vor mir auf dem Tisch. Daraus zitieren darf ich aber erst, wenn die Pressekonferenz vorbei ist, die jetzt in wenigen Minuten beginnen soll. Was vorher schon bekannt geworden ist und worüber verschiedene Medien auch schon berichtet haben, ist, dass an den Schulen die Qualität verbessert werden soll. Die Koalition möchte mehr Fachkräfte anwerben. Das steht im Vordergrund. Außerdem auch die Digitalisierung der Schulen. Das wollen sie vorantreiben. An den bestehenden Strukturen in der Schullandschaft in Schleswig-Holstein soll sich aber nichts ändern, sagte die amtierende Bildungsministerin Karin Prien dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. 260 Seiten hat der Koalitionsvertrag, der neue. Darin wird es auch eine klare Ansage zur Bekämpfung des Klimawandels geben. Ehrgeizigere Ziele, höheres Tempo bei der Energiewende und Schleswig-Holstein soll das bundesweit erste CO2-neutrale Industrieland werden. So berichtet es der NDR.
Und gibt es schon Signale über Personalien, über Posten in der schwarz-grünen Landesregierung?
Offiziell gab es dazu bisher nichts, nur so viel, dass es vermutlich 8 statt wie bisher 7 Ministerien geben wird. Die Grünen wollen sich schon heute dazu äußern, welche Posten sie wie besetzen. Durchgesickert ist schon, dass Monika Heinold wieder das Finanzressort übernehmen wird und der bisherige Staatssekretär im Umweltministerium Tobias Goldschmidt könnte auf dem Ministerposten dort aufrücken. Und für das dritte Ministerium, das die Grünen für sich beanspruchen, wird Aminata Touré gehandelt, dann wohl für ein neu zugeschnittenes Sozialministerium.
Und wie sieht das bei der Union aus? Weiß man da schon mehr?
Die wollen sich öffentlich noch gar nicht äußern, wer welchen Posten bekommt. Das möchte die Partei in der kommenden Woche auf einem Landesparteitag bekannt geben. Klar ist offenbar, dass Wirtschaft, Inneres, Justiz, Bildung und Landwirtschaft der CDU zugeschlagen werden wird. Und da kann man jetzt natürlich spekulieren. Also Karin Prien gilt als gesetzt für das Bildungsministerium. Das hat sie jetzt 5 Jahre gemacht, wird sie wahrscheinlich weitermachen. Sabine Sütterlin-Waag wird nach Einschätzung von Beobachterinnen wohl Innenministerin bleiben. Und der jetzige Leiter der Staatskanzlei, Dirk Schröter, der wird vermutlich auch einen Ministerposten abbekommen. Und weil Daniel Günther ein Freund der Frauenquote ist, wird er vermutlich auch noch eine weitere Frau ins Kabinett holen. Klar ist inzwischen auch, wer nicht mehr mit dabei sein wird. Gestern per Pressemitteilung hat Justizminister Klaus-Christian Clausen erklärt, dass er künftig als einfacher Abgeordneter im Parlament sitzen möchte.
Nun haben ja die beiden Parteien 4 Wochen Koalitionsverhandlungen hinter sich. Wenn wir auf die nochmal zurückblicken, was lässt sich denn da möglicherweise sagen über die Arithmetik, über die Stimmung in der Koalition, die jetzt vorhersteht? Wie sind die abgelaufen, die Verhandlungen?
Die Beteiligten hatten einen straffen Zeitplan. Ne? Also 4 Wochen vorher fiel der Startschuss. Da hat man sich erstmal nur auf Formalien geeinigt und diese 20 Facharbeitsgruppen besetzt, die an den einzelnen Passagen des Vertrages gefeilt haben. Dazwischen dann immer wöchentliche Treffen in großer Runde, auch um Knackpunkte zu beseitigen. Da, wo es gehakt hat, da kamen dann auch die Spitzen nochmal mit dazu. Und danach wurde immer die sehr gute Verhandlungsatmosphäre betont, wie konstruktiv alles läuft, wie viel vertrauensvoller man auch im Vergleich zu den Jamaika-Verhandlungen vor 5 Jahren gesprochen hat. Und seit Ende vergangener Woche sind jetzt alle Textteile des Koalitionsvertrages fertig. Die hat dann die Finanzgruppe noch einmal auf Finanzierbarkeit geprüft, bevor übers Wochenende ein Redaktionsteam den heute vorliegenden Vertrag daraus zusammengeschrieben hat. Wie gesagt, 260 Seiten ist er lang und die Parteispitzen von CDU und Grünen sind sich sicher, das ist ein Vertrag, der die Legislatur auch halten wird. Daniel Günther sagte vorhin, als er hier ankam, er habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, was diesen Vertrag angeht, und Monika Heinold ergänzte, ihr gehe es genauso und sie sei jetzt aber auch froh, dass die Verhandlungen durch sind, denn Koalitionsverhandlungen und gleichzeitig auch noch Kieler Woche, das sei ein bisschen viel.
Nun haben wir den Vertrag, aber die Koalition noch nicht. Was muss denn jetzt passieren? Was steht in den nächsten Tagen an, bis die Regierung endgültig steht?
Ja, viel ist das jetzt nicht mehr. Wie gesagt, heute wird der Vertrag schon mal paraffiert. Da kommen also die Unterschriften drunter. Dann am Montag werden Landesparteitage beider Parteien in Neumünster stattfinden. Dort sollen dann die Mitglieder der jeweiligen Parteien den Vertrag nochmal absegnen. Und dann ist geplant, am Mittwoch der kommenden Woche Daniel Günther im Landtag zum Ministerpräsidenten zu wählen.
Jörn Schaar über die letzten Schritte zur schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Das war Deutschland heute. Mein Name ist Benjamin Dierks. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.